Ich habe eine Weile überlegt, was für eine Folge jetzt Ende Januar kommen kann. Die Kochbuch-Neuerscheinungen des Monats? Naja, der Januar ist klassischerweise der Erscheinungsmonat der Gesundheitskochbücher. Und da hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Und dann hat hier die ganze Familie die Grippewelle erwischt und mir ist das perfekte Thema eingefallen für die heutige Folge: Grundkochbücher aus meinem Kochbuchregal. Im Januar lagen jetzt also alle hier in meiner Familie darnieder mit der echten Influenza A, was man ja inzwischen ganz praktisch mit einem Test, wie im Corona-Test ähnlich, testen kann. Corona kann man da direkt mittesten und RSV und Influenza B. Also es war A, alle lagen flach und mein erster Gedanke war, ich muss eine Hühnersuppe kochen. Omas Penicillin, sagt man ja schließlich auch dazu. Ich nenne es einfach pures Gold. Und dafür habe ich in mein Grundkochbuch geguckt. Okay, ich gestehe, auch ich google manchmal Rezepte und vielleicht habe ich parallel auch noch gegoogelt, aber habe wieder festgestellt, nein, das Rezept im Grundkochbuch ist tatsächlich das beste Rezept. Es ist absolut gelingsicher, es ist tausendmal erprobt. Man muss nicht so weit in die Ferne schweifen. Denn das Gute liegt so nah im Kochbuchregal. Und deshalb möchte ich diese Folge den wunderbaren Grundkochbüchern widmen, die in meinem Kochbuchregal zu finden sind. Denn die werden viel zu selten in den Mittelpunkt gestellt. Die bekommt man vielleicht zum Auszug geschenkt, wenn man in die erste eigene Wohnung zieht. Und dann fristen sie so ein Schattendasein neben all den Otto Lengis und Jamie Olivers und was du sonst vielleicht noch alles in deinem Bücherregal hast. Also irgendwie haben wir alle ein Grundkochbuch und naja, zumindest hoffe ich, dass du ein richtig gutes Grundkochbuch zu Hause hast. Und wenn nicht, dann höre jetzt das hohe Lied der Grundkochbücher, die es auf dem Markt gibt. Sind derer viele, aber ich stelle dir jetzt die vor, die in meinem wohl kuratierten Kochbuchregal zu finden sind. Wohl kuratiert bedeutet, es ziehen bei mir auch immer wieder Kochbücher aus. Da freuen sich dann Freunde und Verwandte. Nein, ich verkaufe die nicht. Zum Beispiel spende ich die ja, wie du ja in einer der letzten Folgen vielleicht mitbekommen hast. Und ich freue mich immer, wenn ich also auch einen Anlass habe, mal wieder in mein Grundkochbuch zu schauen und daraus was zu kochen. Für mich sind das die Go-To-Bücher, die verlässlichen Bibeln in meinem Kochbuchregal, wo ganz verlässliche Quellen absolut gelingsichere Standardrezepte versammeln. Und dann ist es eben spannend zu schauen, was sind hier die Standardrezepte? Wie fasst das Kochbuch diesen Begriff? Wie weit oder wie eng oder auch in neueren Auflagen wie anders? Und steht da auch was zu Techniken drin und was kann ich da nachschlagen? Ich sehe es auch als Inspiration für das, was wir Soul Food nennen, viel gut essen, also die Basics, das, was Oma gekocht hat, das, was Mama gekocht hat oder Papa. Die Dinge, die wir aus unserer Kindheit kennen, die uns dieses wohlige Gefühl machen im Bauch, im Herz, im Körper, wenn es uns nicht gut geht, genau wie die Hühnersuppe. Und vielleicht noch ein Wort zur Hühnersuppe. Die Nachfragen, die kamen, haben mich eigentlich dazu gebracht, jetzt diese Folge aufzunehmen. Denn ich habe also auf Instagram gezeigt, wie ich ein wunderschönes Bio-Suppenhuhn koche und habe dann auch den Teller gezeigt mit dem puren Gold. Am Ende haben ungefähr, naja, immerhin nur 2 von 5 Familienmitgliedern haben die Suppe völlig verweigert. Aber das meiste habe ich schon alleine gegessen, um nicht krank zu werden oder nicht noch kranker zu werden. Vielleicht hörst du es ein bisschen. Ganz kleines bisschen hat es mich erwischt, aber wirklich nur im Rahmen einer Erkältung, würde ich sagen. Und dann kamen Nachfragen wo ist das Rezept? Wonach hast du diese Suppe gekocht? Und da zeigt sich mal wieder, wir brauchen eben auch diese Standardrezepte. Und ich finde es ehrlich gesagt manchmal so lästig, dann am Handy zu hängen und diese Standardrezepte wieder zu googeln und dann das nächste Mal wieder. Nein, besorg dir ein richtig schönes Grundkochbuch und du hast all diese Dinge zu Hause. Du kannst immer wieder nachschlagen und du hast vor allem nicht nur die Rezepte, die vielleicht aus all diesen Büchern zusammengetragen wurden von tollen Bloggern, denen ich jeden Euro gönne, den sie damit verdienen. Kein schlechtes Wort von mir, aber es gibt einfach ganz verlässliche Bücher, auf die man sich hier verlassen kann. Und ich bin hier schließlich der Kochbuch-Podcast, ja. Es kamen also diese Fragen und dann habe ich natürlich sehr gerne das Buch empfohlen, aus dem ich das Rezept habe, kommen wir später drauf. Und dann habe ich natürlich noch meine Tipps geteilt, wie zum Beispiel, dass ich immer die Schale dran lasse an der Zwiebel, die in die Suppe kommt, damit die Suppe eine schöne Farbe bekommt. Hat wieder großartig geklappt. Und dass man natürlich nicht nur ein wunderbares Bio-Suppenhuhn vom Metzger seines Vertrauens benutzen kann, so wie ich. Ganz liebe Grüße gehen raus an den Metzger meines Vertrauens. Sondern dass man natürlich auch zu einem Bauernhof fahren kann. Scherz. Nein, dass man natürlich auch, wenn man kein ganzes Suppenhuhn hat oder vielleicht auch alleine lebt, dass man einfach Hühnerschenkel nehmen kann. Die sind ein bisschen fettiger. Wir wollen schließlich, dass die Suppe auch etwas Gehalt hat. Die soll uns ja wieder auf den Damm bringen. Da muss schon ein bisschen was drin sein. Vor allem, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht und wir gar nicht so viel essen wollen und können. Aber da ist Salz drin, da sind lauter gute Sachen drin. Da kocht auch Gemüse mit. Da ist erstmal wieder eine kleine Basis, um Energie rauszuziehen und gesund zu werden. Hühnerschenkel, also mein Tipp. Und der dritte Tipp, ich weiß nicht, ob du den schon kanntest, die Menschen, mit denen ich kommuniziert habe, auf Nachfrage, was das für ein Rezept sei, die kannten den Tipp noch nicht. Einfach Hühnerbeine von einem Brathähnchen. Also wenn du gerne mal ein Brathähnchen kaufst oder machst, dann heb die Knochen auf, die Reste, alles, was übrig bleibt. Wenn das Hähnchen abgeknabbert ist, vielleicht ist da noch ein bisschen Haut und hier ist noch ein bisschen was dran und so. Einfach in den Gefrierbeutel und einfrieren. Und dann, wenn du es brauchst, kannst du es schön auskochen. Manche Menschen machen das ja auch mit Gemüseschalen so, dass sie wirklich alles aufheben, was an Abfall in Anführungszeichen anfällt, was für eine Suppe genutzt werden kann. Ich habe von so einem riesigen Stangensellerie zum Beispiel immer noch 3/4 im Eisschrank, weil er einfach so riesig war und den kann ich immer wieder benutzen für eine schöne Soße oder eben für eine Suppe. Und deshalb liebe ich Gefrierschränke und Gefrierfächer. Ich gestehe es. Aber jetzt zurück zum Grundkochbuch. Da steht leider in keinem meiner Grundkochbücher dieser Trick mit dem Hühnergebein, was man auch benutzen kann, um eine Suppe zu kochen. Aber meine Liebe gilt wirklich auch den Grundkochbüchern. Und ich fange an mit einem Buch, das einen ganz besonderen Softspot in meinem Herzen hat. Buch Nummer 1 von 1, 2, 3, 4, 5 Büchern, die ich dir heute vorstelle, ist das allererste Kochbuch, das ich jemals gekauft habe. Und ich auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole. Es ist ein schönes, schmales 90er Jahre Dr. Oetker Grundkochbuch mit Zubereitungsphasen anschaulich bebildert. Steht so drauf. Und da habe ich also sehr oft nachgeschlagen, zum Beispiel, wie man Suppe kocht, wie man Eier kocht, wie man Kartoffeln kocht und eben so ganz grundsätzliche Dinge. Ich glaube, ich habe hier auch zum ersten Mal nachgeschlagen, wie man Spätzle macht. Also all die interessanten Dinge, die man so braucht für den Anfang. Da waren auch ein bisschen komplexere Dinge drin, die haben mich nicht so interessiert. Aber ich weiß noch genau, wo ich das Buch gekauft habe und ich weiß noch, wie wichtig das für mich war. Und ich wollte mich doch auch damals schon in meiner Studentenzeit von anderen Dingen ernähren als von Spaghetti mit Currysoße aus der Flasche und Mais aus der Dose. Insofern, das waren meine allerersten Kochversuche. Dieses Buch, das behalte ich natürlich. Das hat einen großen emotionalen Wert für mich. Aber witzig, oder? Lange, lange bevor ich ein Kochbuch, Podcast oder Blog hatte, habe ich schon diesen emotionalen Wert in diesem Kochbuch gehabt. Schon erstaunlich. Naja, du ziehst nie wieder aus, mein Schatz. Ich verlinke auch mal in den Shownotes. Es gibt natürlich eine Neuauflage von Dr. Oetker, die deutlich schöner ist. Aber ich mache mal einen Link rein, wie das Buch aussieht. Es ist nämlich wirklich 90er Jahre. Wenn wir schon bei Dr. Oetker sind, dann bleiben wir doch gleich da. Oh ja, komm rüber, du bist so schwer. Schätzchen, das hier ist eines der dicksten Kochbücher, die ich besitze. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass ich letztes Jahr die Ehre und Gelegenheit hatte, im Rahmen des Kochbuchpreises über dieses Buch zu sprechen und zu schreiben und es zu bewerten. Es ist das Schulkochbuch von Dr. Oetker, der Klassiker. Da steht drauf, seit 1891. Gelinggarantie. Moment mal. Hier steht 1891. Ach, den Verlag gibt's seit 1891 und den Klassiker dieses Buch seit 1911. Da ist noch so ein Bapper drauf. Also die Neuauflage kam jetzt kürzlich. Ich glaube, die ist hier von 2024 und die ist unglaublich gut gelungen. Die hat alles drin, was man von so einem Buch erwartet. Von ganz vorne drin. Was bedeuten die Abkürzungen? Was zum Henker bedeutet MSP? Messerspitze. Ach so, guck, jetzt weiß ich's. Also, ich weiß es natürlich, aber die geneigte Person, die sich zum ersten Mal mit Kochen beschäftigt, die fragt sich solche Sachen. Ist auch eine ganz süße Geschichte vorne drin, von der Haushaltsfibel zur Bibel des Kochens. Und eine Ausgabe von 1963, die habe ich sogar zu Hause. Und die habe ich, ich glaube sogar die von 1956 vom Flohmarkt. Und wisst ihr, wann ich die geschenkt bekommen habe? Zum Junggesellenabschied. Das war doch mal ein witziges Geschenk. Warum die dachten, dass ich das brauche? Ich glaube, da ging es so um hausfrauliche Pflichten. Ironisch, hoffe ich. Die Ehe hat auch nicht gehalten. Aber es lag nicht an meinen Kochkünsten, vielleicht eher an seinen. Da steht also wirklich alles drin, warum die Rezepte gelingsicher sind. Portionsgrößen, Rezeptanleitungen, es wird wirklich alles erklärt. Vom Einkaufen über die Sachen, die man braucht, was man immer vorrätig haben sollte. Wie man eine Zwiebel schneidet, also da ist wirklich alles drin. Und das ist auch das Buch, in dem ich nochmal kurz nachgeschlagen habe, wegen der Hühnerbrühe. Jetzt lach nicht. Es gibt so Sachen. Wie lange muss das nochmal kochen? Das hätte ich auch aus dem Gefühl raus machen können. Aber ich liebe nun mal Kochbücher und die sind meine externe Festplatte. Manche Sachen merke ich mir einfach nicht, weil ich weiß, ich habe total gute Kochbücher. Und dann schaue ich halt einfach nach. Ich traue mir jetzt, wo wir drüber sprechen, traue ich mir schon zu, eigentlich eine Hühnersuppe auch zu kochen. Aber vielleicht hätte ich wieder irgendwas vergessen. Zum Beispiel ein Lorbeerblatt reinzuschmeißen oder die Petersilie erst zum Schluss oder Pfefferkörner. Also irgendwas entgeht mir da immer. Wie gesagt, meine externe Kochfestplatte sind meine Kochbücher. Ich blätter gerne darin. Es gibt so Menschen, die können sich Dinge gut merken, da gehöre ich nicht dazu. Ich muss halt wissen, wo es steht. Und hier habe ich eben als im Grundrezept für Hühnerbrühe und Hühnerfond nachgeschlagen. Und dann habe ich es natürlich wieder anders gemacht. Stichwort, bei der Zwiebel lasse ich die Schale dran. Aber gut, da muss auch Dr. Oetker mit klarkommen. Was gefällt mir an diesem Buch noch sehr gut? Es sind wirklich alle Standardrezepte drin. Alles, was du als Feel-Good-Hausmannskost bezeichnen würdest, ist da drin. Minestrone, Gemüsesuppe, Gulaschsuppe, Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch. Also alles, was wir lecker finden. Linsen, Eintopf mit Kartoffeln. Das ist praktisch alles Lieblingsessen. Aber was ich so toll und gelungen finde, und das war auch Teil meiner Wertung letztes Jahr beim Kochbuchpreis, ist, da ist zum Beispiel auch ein Rezept drin für Faux mit Rindfleisch. Also nicht nur Dinge, die ich jetzt als Basic sehe oder die meine Mutter als Basic sehen würde, wie hier Waldorfsalat oder Coleslaw oder Caesar Dressing sind da drin, sondern eben auch Dinge, die meine Nichte, die deutlich jünger ist, als Basic sehen würde. Wie zum Beispiel hier ein Kichererbsensalat mit Minzejoghurt oder eine Spargelbowl mit pochiertem Ei. Die haben einfach es geschafft, in dieser Neuauflage sowohl sowas drin zu haben wie mache ich Senfsoße, als eben auch, wie mache ich einen thailändischen Rindfleischsalat. Und ich finde, das ist unglaublich gut gelungen. Hier ist wirklich einmal alles drin. Es gibt zur Ergänzung auch ein Grundschulbackbuch. Das ist auch nochmal so dick. Guck mal, hier ist sogar so ein Rezept für Sushi. Interessant. Und ich gucke jetzt mal, hier sind auch Süßspeisen drin, Nachtische auf jeden Fall, Tiramisu, Mousse au Chocolat. Aber hier zum Beispiel, gucke, hier ist auch eine vegane Mousse au Chocolat. Und meine Mutter hat so schon Bücher gekauft. So, Gott, es kommt wieder ein Vegetarier, was mache ich da nur? Hier sind auch vegane und vegetarische Rezepte einfach drin, da ist alles drin. Hier kannst du für jeden Menschen etwas kochen. Und dieses Buch hat, halte ich fest, fall nicht vom Stuhl, 591 Seiten. So, also wenn da nichts findest zu kochen, dann weiß ich es nicht, dann liegt es vielleicht an dir. Das hier auch eine große Empfehlung, dieses Buch zieht nie wieder aus meinem Buchregal aus, nie wieder. Beim nächsten bin ich mir nicht ganz so sicher, es liegt nicht daran, dass es nicht gut wäre, sondern weil der Mann es eingebracht hat und es echt schon gelitten hat. Das ist Kochen, das Gelbe von GU. 1295 Rezepte, die man wirklich braucht, ist jetzt auch nicht die allerneueste Auflage. Dieses hier ist, glaube ich, von 2007, aber da ist wirklich genauso wie in diesem Schulkochbuch alles drin. Auch GU natürlich, ein Verlag, der als Garant da steht für verlässliche Kochbücher. Also wenn man jemandem oder einem Verlag zutrauen wollen würde, dass er ein gutes Grundkochbuch rausbringt, dann doch wirklich auch dem GU-Verlag. Und da ist genau wie im Schulkochbuch von Dr. Oetker alles drin. Der große Unterschied, ich weiß nicht, ob es in Neuauflagen anders ist, im gelben Kochbuch von GU sind keine Bilder, dafür knallgelbe Kästchen mit Tipps und Tricks und es ist durchnummeriert wie, das erinnert mich an, das Schulkochbuch, das bayerische Kochbuch. Aber gut, das kann natürlich auch einfach ein stilistisches Mittel sein. Ach nein, die wollten ja genau beweisen, dass es 1295 Rezepte sind. Ja gut, dann macht es Sinn, das durchzunummerieren. Da ist auch alles drin, hier zum Beispiel, wie koche ich ein Ei, wie fange ich an, was brauche ich. Ist alles da. Es hat mehr so einen weichen Einband, also ist praktisch das Softcover unter den Kochbüchern und hat, wie gesagt, keine Bilder. Aber auch das hier natürlich ein absoluter Klassiker, das Original mit Garantie, steht auch hier vorne drauf. Aber es ist, meins ist jetzt wirklich schon sehr oft benutzt worden und sehr wellig. Da steht auch wirklich alles drin. Hier ägyptische Tintenfische in Tomatensoße, Lammfleischspieße, was haben wir hier noch? Kalbsnierenbraten, was haben wir noch? Schweinehaxe in Sojasauce, sehr breit aufgestellt. Das macht unglaublich Spaß und da ist wirklich alles drin. Hier gibt es sogar noch ein Kapitel zu Brot. Das wusste ich noch gar nicht. Brot und Toast, wie belege ich ein Brot? Verschiedene Aufstriche, Leute. Das ist sogar eine totale Sandwich-Bibel. Toll. Also ein riesendickes Buch. Auch hier kann ich ja nochmal gucken. Das hier hat 624 Seiten und ist auch ein absoluter Klassiker. Kochen, das Gelbe von GU, hat einen wunderschönen glänzenden Kochbuch. Hat vorne auf dem Kochbuch einen wunderbar glänzenden, in meinem Fall roten Kochtopf. Der erinnert mich fast ein bisschen ans Logo vom Kochbuch-Podcast. Ja gut, ist halt auch ein Topf, ne? Ich habe gerade es schon erwähnt und will natürlich gleich damit weitermachen. Dieses Buch hat einen ganz besonderen Softspot in meinem Herzen erobert. Das bayerische Kochbuch. Ich bin ja gebürtige Bayerin. Und hier hat man ein Grundkochbuch, das eben auch alle abwegigen bayerischen Schmankerl mit drin hat. Wenn ich hier mal kurz in den Dialekt verfallen darf, ein kleines bisschen zumindest. Und ich liebe dieses Kochbuch inzwischen so sehr. Das ist ja ursprünglich auch das Skript gewesen für einen Hauswirtschaftsunterricht. Es gibt eine ganz ausführliche Podcast-Folge mit Regina Frisch. Die hat ein Buch geschrieben, die Biografie eines Kochbuchs, über genau dieses Kochbuch. Ein wunderbar nerdiges Buch. Ich liebe es sehr und ich liebe diese Podcast-Folge. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Ein großer Hörtipp von mir. Denn dieses Buch, das gibt es eben auch schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. und ist hier in der 56. Auflage. Und von Auflage zu Auflage hat sich dieses Buch entwickelt. Und darüber handelt eben diese Biografie. Und da steht eben auch alles drin. Und was ich gerne mag an diesem Buch ist, es hat eben genau dieses Lerne, probiere. Ich gebe dir die Zutaten, ich gebe dir eine Anleitung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, kein Wort zu viel. Mit Querverweisen. Aber lern's halt. Schlag hier nach, guck nochmal. Und da sind wirklich auch alle Standardrezepte drin. Hier zum Beispiel rote Rübensalat, rot Käsesoufflé und Hefepfannkuchen. Was ist das denn hier für ein tolles Rezept? Englischer Pudding. Nee, Pudding. Vanille-Chardot. Was auch immer das ist. So ein Schaum offensichtlich. Kartoffelknödel. Also hier ist wirklich, ich liebe dieses Buch und vor allem wird es nie wieder ausziehen, weil einfach für mich alle Standardrezepte für Plätzchen drin sind. Also absolutes Must-Read für mich, ein absolutes Standardwerk, wenn es um Plätzchenrezepte geht. Zumindest alle Klassiker sind da drin. Und das liebe ich sehr an diesem bayerischen Kochbuch. Naja, und wie gesagt, Bayern halt, ne? Das ist meine Kindheit, das sind meine Wurzeln sozusagen. Und natürlich auch das Essen dort ist für mich was ganz Besonderes und gerade die Dinge, die eben lokal dort verortet sind und vielleicht auch sehr traditionsreich, die es vielleicht nicht mehr überall gibt, doch das findet man eben in diesem Kochbuch. Hier gibt es auch nicht so viele Bilder, die Rezepte sind auch durchnummeriert, wie sich's ein bisschen so für so ein Standardwerk gehört. War das in dem Schulkochbuch auch so? Schaue ich gleich nochmal nach. Und es sind nicht viele Bilder drin. Es ist wirklich ein sehr minimalistisches Buch, würde man sagen. Und es hat dann so witzige Farbbilder immer mal wieder, alle paar Seiten. So ganz klassisch, so wie ich auch die Kochbücher meiner Mutter kenne. Und diese Bilder, die sind dann aber super knallig bunt. Also wirklich super knallig bunt. So muss es dann auch sein, wenn man die Aspikplatte darstellt. Jetzt gucke ich aber mal kurz noch nach, weil es mich interessiert. Habe ich da gar nicht drauf geachtet? Nee, im Dr. Oetker Schulbuch ist nichts durchnummeriert. Na gut, interessant. Das ist aber nur am Rande. Und dann habe ich hier noch ein letztes Grundkochbuch mitgebracht, obwohl vielleicht auch sowas wie der Silberlöffel mit reinfallen würde, der mich gerade von da drüben anlacht. Aber dieses Buch hier habe ich noch mitgebracht, weil das auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und nicht nur, weil es so schön ist. Es ist nämlich wirklich wunderschön. Ich würde fast so weit gehen, dass der Einband einer der allerschönsten ist in meinem Kochbuchregal. Ich spreche von Kochen von Stefan Paul, erschienen im Brandstätter Verlag. Es hat so einen stoffgebundenen Einband und da ist so eine Aquarellzeichnung drauf, in ganz bunt mit Gemüse. Es ist so wunderschön. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Auch wenn du es nicht kaufen willst, schau es dir nur mal an. Es ist wirklich wunderschön. Stefan Paul hat mir damals ganz am Anfang, als dieser Podcast losging, erzählt, dass er von einem Standardwerk träumt. Er weiß aber noch nicht, wie es heißt. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, ob er das off the record, also nach der Aufnahme oder während der Aufnahme noch gesagt hat. Oder muss ich mal wieder nachhören. Also Stefan Paul, verlinke ich dir die alte Folge auch. Und dann kam dieses Standardwerk und es ist so wunderschön. Kochen, echt gut kochen, einfach kombinieren, unbegrenzte Möglichkeiten. Was ist das Besondere an diesem Buch? Es ist das feinere Standardwerk. Die Rezepte sind ein bisschen schöner. Anspruchsvoller würde ich gar nicht immer sagen. Hier zum Beispiel habe ich gerade Waldorfsalat neu gedacht. Einfach ein bisschen eleganter. Caesar-Salat mit Knusperhühnchen, Buttermilch, Borretsch, Dressing. Ja, ist ein Caesar-Salat, aber irgendwie ein bisschen feiner. Es gibt Basics, es gibt Hauptspeisen, es gibt Fisch, es gibt von allem etwas. Und dieses Buch macht mir immer wieder große Freude. Ich habe da schon einiges draus gekocht, wie zum Beispiel die Königsberger Klopse, die waren ein Hammer, großartig. Und was ich so gerne mag, ist, dass eben, wie es schon das Titel, Cover, der Umschlag schon verspricht, da sind einfach Kombinationsmöglichkeiten drin. Du hast Basics, du hast Soßen, du hast verschiedene Grundzutaten, Beilagen, Rezepte und so weiter. Du kannst wild durchkombinieren. Es sieht alles wunderschön aus. Die Fotografie, das ist eben High-Level schönes Grundkochbuch. Es erklärt dir selber trotzdem total viel über Warenkunde, über Equipment, das du in deiner Küche brauchst und über Geschmackskunde. Aber es ist einfach trotzdem total vielseitig, von fein bis basic. Und das liebe ich sehr an diesem Buch. Ich liebe die Aufmachung, die Illustrationen, die Farben, die Fotos. Und es ist ein Stefan Paul. Natürlich funktionieren die Rezepte. Auch wenn ich ein bisschen traurig war, dass mein allererster Soße Hollandaise-Versuch nicht funktioniert hat. Aber da gehe ich eher davon aus, dass daran lag, dass mein erster Soße Hollandaise-Versuch war. Naja, gut. Ich liebe dieses Buch. Das zieht nie wieder aus. Schau es dir mal an. Schau es dir mal im Laden an. Kochen von Stefan Paul. Das ist wirklich so die High-End-Variante. Aber wie gesagt, ich liebe Grundkochbücher und keines der vorgestellten Bücher wird jemals wieder ausziehen, aus dem einen oder anderen Grund. Zum Beispiel, weil es meiner Mom gehört. Und ich glaube, jeder und jede sollte ein sehr gutes Grundkochbuch im Regal stehen haben. Schreib mir doch mal, ob du auch ein so verlässliches, wichtiges Grundkochbuch in deinem Regal stehen hast und erzähl mir, welches das ist. Schick mir entweder vielleicht ein Foto oder verlink mich auf Instagram bei einem Post oder schreib mir eine E-Mail an kuchen- oder weltfrieden@gmail.com. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und bis dahin hoffe ich, dass du zumindest gesund bleibst. Wenn nicht, greif zurück auf das flüssige Gold der Hühnersuppe. Werd bald wieder gesund. Trotzdem, allzeit guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.